Es ist 23 Uhr an einem lauen Sommerabend und du gehst mit deiner wunderschönen Eiscreme durch die Innenstadt, durch ein paar Gassen und auf einmal hörst du, Moment mal, das klingt ja wie so ein Wes Anderson-Film oder so. Und dann gehst du um die Ecke und guckst durch das Gittertor in ein Sommernachtskino und denkst dir so, verdammt, warum habe ich das nicht mitbekommen? Warum gibt es keinen Podcast in meinem Leben, der mir sagt, welche Filme ich gucken muss? Ja, dann kommt zu uns. Hier ist Projekt Ohr, der Filmpodcast mit Thomas und Dominik. Thomas, was geht?
Moin. Ich habe gedacht, du fängst die Geschichte anders an und sagst so, du, es ist 23 Uhr, da läufst du durch die Gassen. Auf einmal siehst du so einen Typen, der neben seinem Broke-Down-Car steht, weil der ADAC nicht kommt.
Ja, oh je.
Das wäre auch stark gewesen tatsächlich.
Oh je, oh je, oh je.
Dominik, was ist los? Warum sitzen wir hier wie die letzten Deppen gerade?
Wir sitzen hier so wie die harten letzten Deppen.
Wir sitzen wie die letzten Deppen.
Wir müssen auf jeden Fall noch ein Foto machen nachher. Heute ist Bizeps-Folge. Das wird jetzt eine ganz anstrengende Sache.
Also
ich bin jetzt schon angespannt.
Hier wird trainiert. Freunde, denkst du, es gab so eine Situation schon mal in einem Studio?
Man weiß ich nicht. Meinst du so beim Musik machen?
Ja, ja. Also so irgendjemand.
Jemand
so,
hat die Mic-Stands vergessen.
Ja, also wir haben jetzt komplett vergessen, dass wir die Mic-Stands nicht haben. So.
Also, was bisher geschah? Wir sitzen hier gerade, sehr doof aussehend, mit den Mikrofonen mit angebautem Popschutz in der Hand. Also wir halten gerade unsere fetten Podcast-Studio-Mikros in unseren baren Händen.
Schwitzig
und ich frage mich jetzt schon, wie wir das jetzt so um 40 Minuten durchhalten. Der Grund dafür ist, dass die ganzen Mikrostative und auch Kabel, wir haben auch jetzt gerade so noch zwei Mikrofonkabel aufgetrieben, die sind alle in einem Auto und dieses Auto steht in der Werkstatt, weil dieses Auto vor 10 Tagen eine derbe Panne hatte, während ich am Steuer saß. Ich war unterwegs zu einem Konzert, und also bei dem ich selber gesungen habe. Hab das Konzert gespielt, hab mich dann wahnsinnig gefreut, jetzt wieder nach Hause zu fahren, beziehungsweise auf den Bauernhof, auf dem ich gerade zur Hälfte lebe, sozusagen.
Aber schön, dass es wenigstens davor passiert ist.
Danach. Also der Auftritt lief super und die Arbeit war getan und ich habe mich dann halt, aber ich hatte auch Hunger. Der Auftritt war so um 18 Uhr, weißt du so, oder 17:30 Uhr, so ein Nachmittagsding.
Kein Backstage-Fett da.
Ja, Backstage war gar nichts. Ich lasse hier anonym, was das für ein Ort und was für ein...
Gab's was zu essen, aber...
Theoretisch etwas zu essen. Okay. Naja, und ich so, okay, direkt nach dem Konzert mich von der Band verabschiedet, also ich war einfach nur als Gastsänger im Einsatz und habe dann gesagt, ich fahre sofort heim, ich habe richtig Bock, noch mir was zu kochen und einfach noch den Abend schön auf dem Hof zu verbringen, bam, bam, bam. Und dann fahre ich los und bin mitten auf der Schwäbischen Alb noch fast 2 Stunden von zu Hause entfernt. Und während ich einmal so um so eine Kurve biege, merke ich auf einmal, dass mein Kupplungspedal weich wird und durchgeht.
Bruder.
Das ist nicht gut. Und dann ging gar nichts mehr und ich bin in die nächste kleine, da war so eine Abzweigung, was zu so einem Landwirtschaftsweg.
So eine Beiz. Also ja.
Auf so dem Weg zu einer Beiz.
So eine Einfahrt zu
ja,
so
einem. Ja, genau. Einfahrt für einen Traktor.
Ah, ja.
Und da habe ich mich dann reinrollen lassen und dann stand ich da eine ganze Weile in der Abendsonne der Schwäbischen Alb, was schön war, weil das hätte ich sonst niemals appreciated. Immer schön positiv bleiben. Perfect days. Und dann kam der Abschlepptyp, der super lieb war und hat gesagt, jo, du fährst heute Abend nirgendwo mehr hin, aber ADAC kann ja dafür sorgen, dass dieses Auto in die Werkstatt deiner Wahl geliefert wird, in dem Fall in die Werkstatt bei meinen Eltern. Ja, und dann meinte der, jetzt meldet sich der ADAC gleich und dann, sorry, jetzt gibt's ein bisschen ADAC-Hate-Talk, es tut mir leid, dass ich euch jetzt hier so...
Wo steht ADAC eigentlich? All Dominics are Cops, oder?
Ja,
All Dominics
are classy.
All Dominics
außer
are,
sie reden jetzt gleich darüber, dass ADAC voll verkackt hat.
All Dominics are car lovers.
Naja, bringen wir es zu Ende. Dann hieß es die ganze Zeit, ja, der ADAC wird sich gleich melden und ich werde dann halt einen Mietwagen bekommen und mit dem dann ja nach Hause fahren können.
Boah, lecker, gell.
Oder im Notfall gucken die, dass ich dann halt irgendwie ein Zugticket bekomme. Bla, 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 bla. Im allergrößten Notfall eine Übernachtung. Was natürlich scheiße gewesen wäre. Und dann haben die sich einfach über 2 Stunden nicht gemeldet. Und der Typ von diesem Abschleppdienst hat die auch immer wieder angerufen. Das war total nett von ihm, dass er sich da auch so für mich eingesetzt hat. Und dann kam um 22:15 Uhr oder so der lang erwartete Anruf und dann meint die liebe Dame am Telefon so, ja, also Herr Feitsch, es tut uns jetzt wirklich ganz arg leid. Also wir haben alles abtelefoniert hier im Raum Tübingen, Reutlingen, also wir haben überhaupt keinen Mietwagen gefunden.
Wie kann das denn sein?
Und ich war
wie
so, kann das denn sein? What the fuck? Und ja, und dann hat sie basically mir einfach nur gesagt, tut uns jetzt leid, wir können nichts für sie tun. Und sie meinte nur so, ja, sie könnten ein Zugticket im Wert von 50 Euro halt sponsen. Ich so, ja, hier fährt halt kein Zug mehr, vor allem nicht um 22 Uhr. Sie hätten ja auch schon vor 2 Stunden anrufen können. Ich habe das sehr viel netter gesagt, weil ich ein People-Pleaser bin.
Ja, ich meine, das ist ja auch nicht so, also ich meine, die wird sicherlich versucht haben.
Ja, ist ja auch nicht ihre Schuld. Und dann hat sie gesagt, oder halt eine Übernachtung. Und dann war ich auch so, ja gut, also hier gibt's halt einfach auch nichts und ich muss eigentlich halt morgen früh auch arbeiten. Und letztendlich hatte ich einfach nur Glück, dass meine wundervolle Patentante relativ in der Nähe wohnt. Und die habe ich dann angerufen, meinte so, hallo, wir haben uns auch seit 2 Jahren nicht gesehen, da war ich ganz süß. Und meinte so, ja, ich komme sofort. Und dann hat sie extra eine halbe Stunde dahin gefahren, um mich abzuholen. Habe ich bei denen geschlafen, bin um 4 Uhr morgens wieder aufgestanden, um dann mit dem Zug von, quasi Tübingen wieder nach Hause zu fahren. Und jetzt zum Punkt, weil ich hatte halt dadurch, dass wir auch davor mit der Band unterwegs waren, alle Mikrostative und XLR-Kabel, die eben im Besitz meiner Band sind, in diesem Auto. Und das konnte ich natürlich
nicht. Geil, dass du wirklich alles dabei hattest.
Ich hatte alles dabei. Ich war so.
Also es ist ja wirklich so, es gab nicht ein einziges XLR-Kabel mehr. Ja, genau. Du falls jetzt so die Weltordnung kippt und du in einen Bunker musst.
Ja.
Hab dann hättest du wenigstens die XLR-Kabel.
Damit ich mit dir Podcast machen kann.
Ja, damit du wenigstens sagen, weißt du, du bist dann so, es gibt so dieses Videospiel Fallout und in Fallout hörst du immer Musik über Radio.
Ja.
Und da gibt es immer so den einen Typen, der dann da so sitzt und erzählt. Und das bist dann halt du, weil du hast alles dabei.
Ich habe alles dabei.
Außer ein Mic.
Und Nahrung.
Hast du ein Mic dabei gehabt?
Ich hätte auch noch ein Mic dabei gehabt.
Und
ich hätte
keine Nahrung. Ja,
das ich hätte aus diesem kaputten Auto podcasten können.
Wäre schon cool.
Wäre cool.
Vielleicht ist es ein guter Ausgangspunkt für eine Geschichte. Das kaputte Auto in der Zombie-Apokalypse.
Alter!
Als so eine mobile Radiostation.
Ja.
Ja.
Naja, mobil ist es ja nicht mehr.
Naja, noch nicht.
Noch nicht.
In der Zombie-Apokalypse muss man sich ja irgendwie selber helfen.
Klar.
Vielleicht so Zombies vorne hinspannen.
Ja, so. 28 Kilometer
Dominik later. Dominik spann den Wagen an.
Na gut, jedenfalls, long story, very short. Wir sitzen jetzt hier wie die Blöden mit diesen Mikros in unseren Händen. Und ja, das ist jetzt so. Das heißt, falls es jetzt mal so ein paar Mal unangenehm so ein Rackel macht, ich mach's mal kurz vor. So, jetzt habe ich gerade meine Hand bewegt, weil das hat jetzt wahrscheinlich gerade nicht cool geklungen. Da müsst ihr jetzt vielleicht durch. Wir geben uns alle Mühe, hier wie die Statuen still zu sitzen.
Und ich mache jetzt ein Bild von dir, Dominik, okay, damit wir das zeigen können.
Und vor allem gibt sich Thomas jetzt beste Mühe, aber auch in diesen Podcast zu starten. Thomas, können wir bitte über Filme sprechen?
Wir sprechen gerne über Filme.
Darf ich mir wünschen, dass wir mit einem kleinen Rant starten über einen Film, den unser Kino im Sommernachtskino gezeigt hat und der kam nämlich raus eine Woche bevor wir unsere allererste Folge gemacht haben und deswegen war der uns auch zu Recht völlig scheißegal damals.
Stimmt, wir haben da über andere Sachen
gesprochen. Wir hatten Besseres zu tun, aber jetzt ist es vielleicht Zeit, diesem Film nochmal den nötigen kleinen Klaps auf den Hinterkopf zu geben, den er vielleicht verdient hat. Sollen wir es kurz einschieben, Thomas?
Ja, natürlich, gerne.
Bring uns rein.
Es geht um das Meisterwerk von 2024 von Simon Verhoeven. Bezahlt mit unser aller Geld.
Ja.
Old White Man. Oder im Deutschen natürlich alter weißer Mann.
Ja, mit dem unglaublich charmanten Jan-Josef Liefers als alter weißer Mann.
Jan-Josef Liefers. Fall Down. Bader-Meinhof-Komplex noch sehr krass.
Ja.
Und der hat alter Falldown, weißer Mann. Ey. Gar nichts. Ja, Elias Mbarek spielt da auch noch mit.
Natürlich.
Und noch so ein paar andere Leute. Bruno Alexander kennen vielleicht noch manche. Von Die Discounter.
Gibt es auch eine weibliche Person in diesem Film?
Ja, es gibt Nadia Uhl.
Nadia Uhl spielt die Ehefrau, ne? Die
genau. Auch beim Bader-Meinhof-Komplex übrigens dabei. Ich glaube, da gab es so diese eine Schauspielerie, die sie damals so rangeholt haben.
Ja.
Wer spielt denn da noch? Moritz Bleibtreu.
Moritz Bleibtreu.
Wie heißt sie nochmal?
Martina Gedeck.
Martina Gedeck, ja. Die ist krass auch. Die mag ich sehr. Die hat,
super.
Ich weiß gar nicht mehr, wo.
Und Dings, Enslin wird gespielt von, wie heißt sie? Johanna Wokalek.
Ja. Ja. Auch stark.
All-Star-Cast.
All-Star-Cast, nicht so wie bei Old White Man sind schon Leute dabei, die was können.
Mhm.
Aber jetzt, ja.
Aber sie wollen dann halt auch nicht, ne?
Ja, und den Old White Man oder im alten weißen Mann, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit den englischen Titel sage, vielleicht aus Selbstschutz, geht es um Heinz Hellmich, der Betriebs- oder Abteilungsleiter in einer Firma ist, einer Agentur und mit dem, mit scheinbar seinem Alter und der sich wandelnden Welt des 20, 23, 24 konfrontiert ist und ja, überfordert ist durch, in seinen Worten gesagt, diese sogenannte Wokeness und dass man ja nichts mehr sagen darf.
Mir geht's jetzt schon tief den Cringe rein. Lass gar nicht so viel auf die Inhaltsangabe gehen. Ja, da geht's um einen Typ, der überfordert ist mit dem, dass man jetzt ja nachdenken soll, bevor man was sagt und man darf ja nichts mehr und die ganze Scheiße. Und du hast vorhin zu Recht auch gesagt, warum macht man jetzt eigentlich wieder einen Film aus der Perspektive anstatt
aus der anderen Perspektive.
Genau, aus der anderen, dass man halt jemand zeigt, der actually diskriminiert wird oder wo man vielleicht drauf aufmerksam gemacht wird. Ah, ist halt wirklich nicht so geil, wie sich der typische alte weiße Mann verhält. Nein, man macht einen witzigen deutschen Komödienfilm über diesen armen alten Heinz, der doch eigentlich so ein cooler, flippiger Typ ist und der jetzt die ganze Zeit in Fettnäpfchen tritt und oh, alle sind so sensibel geworden.
Ja, wirklich doof.
Fickt euch doch.
Ich frage mich auch, also ich wollte noch sagen, der Film fängt damit an, dass es so eine Winnetou-Reference gibt. Und zwar reitet er am Anfang auf so einem Pferd, oberkörperfrei, durch die Prärie zu so einer Karl-May-Mucke. Und dann merkt man, dass es ein Traum ist. Und er startet halt schon genauso, wie man es sich vorstellt. So.
Ja.
Okay, er träumt von der Winnetou zu sein für entweder seine Frau oder whatever.
Ja.
Shoutout an Karl May, der nie in Amerika war. Und
auch sehr klischeeig, hast du gesagt, ne? Also eigentlich
sehr, sehr klischeeig, ja. Also, keine Ahnung. Ich fand's besonders beeindruckend, dass erstens das Kino ausverkauft war, was für mich kein Problem ist.
Klar.
Also, wenn die Leute Bock haben, dann haben sie Bock. Fürs Kino ist es natürlich auch kein Problem, wenn das Kino voll ist. Aber irgendwie war dann doch der Altersdurchschnitt eher gering. Das fand ich krass.
Also jung.
Jung, Altersdurchschnitt gering.
Altersdurchschnitt
gering. Wenig Alter war da. also es war ein sehr junger Altersdurchschnitt. Ich weiß gar nicht warum. Also sehr, sehr viele Leute so in unserem Alter oder eher sogar noch jünger.
Wild.
Ich weiß nicht, ob die sich irgendwie, weißt du, ob das wie so ein Car-Crash ist und man geht dahin, um sich das einfach anzugucken, wie jemand
in eine Wand fährt. Meinst du, die haben das auch ironisch?
Nee, glaube ich nicht, weil die zahlen dafür Geld.
Ja, ich finde nämlich auch ein bisschen zu viel Geld, um es ironisch
ja,
zu gucken.
Also Sommernachtskino kostet auch ein bisschen mehr, weil es ja, mehr Aufwand, man hat natürlich mehr so eine Miete und so weiter. Und da gibt es auch keine Ermäßigung für irgendwie Studis oder jüngere Leute. Deswegen kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, weil es gibt ja Alternativprogramm, keine Ahnung, was da die Idee war.
Ja, und wenn du Bock auf schlechte Filme hast, dann weißt du ja, wo du hingehen musst.
Ja.
Kannst ja auch hingehen. Ja,
und vor allem, wenn man keine Lust hat, dass man ein Getränk bekommt.
Ja.
Weil die Getränkeautomaten nicht funktionieren.
Oder 7
Euro. Und man deswegen bei einem großen Getränk 2 Spezi in Plastikflaschen erhält.
Ja.
Anstatt einen Cup.
Ja.
Ja. Wir wollen aber nicht wieder haten gegen die anderen, Dominik.
Nee.
Sondern wir müssen uns auch mal in die eigene Nase fassen.
Ja.
Weil ich saß da ja auch dann. Aber genau. Ich habe ja gearbeitet.
So.
Und nach einer Stunde habe ich mich verpisst.
Okay.
Weil ich durfte. Und der Film geht 2 Stunden, also wirklich insane. Und es war auch so, der Moment, wo ich dann gehen durfte, hat ein Arbeitskollege mich gefragt, wie lange geht's denn noch? Und wir machen so das System auf und es steht noch so 59 Minuten und er musste so richtig tief durchatmen.
Ja.
Also wirklich insane bad.
Wahnsinn.
Ich kann nicht verstehen, warum der Film auch bei Letterboxd eine 2,9 hat. Also er hat durchschnittlich.
Ja gut, eine 2,9 ist ja schon Arsch. Oder?
Durchschnittlich 3 Sterne, aber man muss auch sagen, es haben halt auch nur 1.900 Leute den gesehen.
Ja.
Also, das ist schon wenig. Man merkt schon, okay, die Letterboxd-Leute haben halt keinen Bock auf den Film.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Aber ich würde mal direkt eine Überleitung starten, wenn wir schon bei schlechten Filmen sind.
Moment, ganz kurz noch.
Okay.
Was natürlich super spannend ist bei dieser Thematik, und wir haben davon ganz kurz drüber geschnackt in unserem Vorgespräch, dass jetzt Alter Weißer Mann so gut lief im Sommernachtskino und keiner weiß so richtig, bei welcher Bubble eigentlich. Und es wäre ja eigentlich ein leichtes gewesen, jetzt eher gegen so eine ältere Bubble zu haten und zu sagen, so ja eben so alte Markusse gucken sich jetzt halt diesen Film an und sagen, ja, einer von uns so. Aber jetzt ja eben dieses spannende Thema, dass da auch viele junge Leute waren und man checkt nicht so ganz.
Und vor allem lachen die halt auch.
Ja.
Also da sitzen dann 250 Leute und die sind richtig am Lachen.
Ja,
über so Jokes. Das hat wirklich so richtig krankes Mario-Bart-Niveau.
Ja.
Also eigentlich genau dieser Humor.
Ja. Ich meine, natürlich wieder Full Disclosure, wir sind auch nur zwei Atzen, die hier halt ihren Scheiß labern, so, und Humor ist subjektiv und die Leute dürfen das ja auch.
Natürlich, es geht ja nicht darum. Ja, ich finde es halt nur krass. Also,
es ist super krass und wir hatten es vorhin kurz davon, ich kann später noch kurz sagen, ich war bei September 5 vor 2 Wochen im Sommernachtskino und eigentlich ist jeder Sommernachtskino-Film ausverkauft, also kann man, also so geht man eigentlich davon aus, weil es halt einfach ein schönes Angebot ist und ich glaube, das in Freiburg auch eine Institution
geworden. Da geht es ja manchmal auch nicht um den Film.
Genau, aber, es geht ja auch einfach um den Vibe. So Leute sagen, ey, lass mal heute Abend ins Sommernachtskino gehen, weil es einfach eine schöne Erfahrung ist, unterm Sternenhimmel halt einen Film zu gucken. Ich habe das neulich auch mal privat bei irgendwie Friends gemacht und wir haben auch irgendeinen Scheißfilm angeguckt, aber es war halt schön. So, ja, ja. Und dann war ich bei September 5 und das war überraschend unausverkauft. Gut, man muss sagen, es war jetzt auch nicht der sonnigste Tag, kann man auch ein bisschen aufs Wetter schieben, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Und das, und dann geht es einem halt wieder nicht runter, dass dann alter weißer Mann mit all der Thematik und all diesen fragwürdigen Klischees und einer fragwürdigen Erzählperspektive so performt, während dann irgendwie halt ein Film, ich meine, klar, du kannst den Leuten ja nicht anerziehen, was die jetzt gefälligst gucken sollen, das will jetzt auch nicht so Filmsnobby rüberkommen, aber ein Film, der halt zumindest ultra viel Substanz schon mal hat.
Ja, aber das ist doch nicht Filmsnobby, wenn man das sagt.
Ich will ja den Leuten nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht.
Nee, das ist ja klar.
Aber ich will halt damit sagen, wie, dass es schon spannend ist, dass ein Film, der ein wirklich brisantes Thema sehr, sehr krass umsetzt und eine neue Perspektive gibt, so underperformt und ein anderer Film einfach overperformt. Man kann es ja nicht anders sagen. Alter weißer Mann ist einfach Schrott. So Leute so Bock drauf haben und am Ende, klar, ist okay, wenn sie Lust drauf haben, wir wissen es ja auch nicht, vielleicht war es ja wirklich mehr so, oh, lustig, seichte Komödie und ich habe vorhin so ein bisschen kurz die Hate-Philosophie rausgeholt, vielleicht ist Freiburg auch so ein Standort, wo man Filme gern, also wo man diese seichte Kost auch vor allem sehr appreciated und das ist ja auch eine faire Meinung, zum Beispiel mein Vater sagt auch immer, weißt du, er will bei Kunstkonsum, er bezieht es immer auf Musik, er will da ja nicht nachdenken, sondern er will ja abschalten. Und ich check's ja auch. Ich meine, wenn du diese Philosophie hast, ey, ich arbeite 5 Tage die Woche voll hart, alles und die Welt ist ja schon kühl genug so, dann will ich abends, wenn ich ins Kino gehe oder wenn ich mir abends eine CD anmache, dann will ich einfach Spaß haben. Dann sage ich, okay, fair. Es ist einfach ein sehr anderer Zugang zu Kunst, glaube ich. Und unserer oder so als Filmnerd ist man ja mehr so, ich will ja angeregt werden, ich will ja was sehen, ich will ja irgendwie was fühlen.
Ja, ich kapiere das schon, aber warum? Das
ist für mich einfach sehr, sehr schwer zu processen.
Ja, für mich auch, weil, also keine Ahnung, nur weil ich jetzt so eine Art Ablenkung dann will oder so ein Abschalten, dann muss ich ja nicht Scheiße fressen. Ja. Was ich meine? Es ist ein Kinosaal und wir haben 11 weitere und dann hat man noch theoretisch noch mal 8 bei der Konkurrenz.
Ja.
Du wirst doch wohl was finden, was nicht ansatzweise so scheiße ist. Also sorry, aber das ist wirklich, wirklich krank, oder?
Ja, aber es scheint ja in Freiburg schon auch vielleicht in diesem tiefbadischen Mentalitätsgedanken oder so nahem französischen, dass man einfach gerne Filme guckt, wo eine französische alte Frau Wein anbaut und eine Sommerromanze hat und dann war es halt nett.
Es geht um Käse oft.
Genau,
irgendwie und es muss noch Käse gezüchtet werden. Käse in, wer war das nochmal?
Weiß ich nicht.
Sommer, irgendwas.
Ja, genau, Könige des Sommers.
Könige des Sommers.
Und dann müssen da ein paar hochsympathische ältere Charaktere sein, die alle ja ein bisschen überfordert sind, dass die jungen Leute jetzt so sensibel sind. Und auch lustig. Und dann hat jemand falsch gegendert. Und jetzt will die Frau hier Rechte. Ja, so weit kommt's noch. Also, das in solchen französischen Sommerfilmen, ich habe das Gefühl, die laufen hier gut. Und ich will jetzt ja nicht komplett gegen unsere eigene Community schießen. Also, ich meine, was heißt unsere Community? Ich glaube, die, ihr das hört, ihr gehört auch nicht so dazu. Aber ich will auch nicht gegen die andere schießen, weil es ist ja auch alles fair. Und diese französischen Komödien, die darf man ja gucken und die darf man ja schön finden. Aber ein Film, der das so auf die Spitze treibt mit diesem wir machen einen Film über so einen älteren, deutschen, erwachsenen, privilegierten Dude und dass das jetzt so schwer hat, weil er sich so anpassen muss an diese moderne Welt, in der alle sensibel sein wollen. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Und warum wird das so honoriert? Und ich verstehe ja, dass man nicht in so ein krasses Polit-Terror-Drama gehen will, aber dann geht doch in irgendwas anderes. Es gibt so viele gute Filme, so viele gute Genres. Oder geht halt in guten Actionfilm. Weißt du, geht in fucking Mission Impossible 19 oder geht in Formula One, da habt ihr doch mehr davon. So, und dann guckt euch an, wie Autos explodieren, dann habt ihr ja auch eure Ablenkung. Aber muss man sich sexistische Kackscheiße unter dem Deckmantel von leichtem Humor und einer Sommerromanze, muss man sich das geben und muss ich das tolerieren? Und ich sage, nein.
Man muss nicht freiwillig Scheiße fressen.
So.
Auf jeden Fall hat der Film 8.165.000 Euro Dollar eingespielt. Ich weiß nicht, was umgerechnet gerade ist, aber.
Dann ist ein bisschen mehr
Euro. Mehr Euro. Also definitiv was reingeholt.
Ja.
Beim Opening-Wochenende auch 2 Millionen direkt. Crazy. Ich wollte noch kurz sagen, ich war ja zu Gast in einem anderen Podcast, Dominik.
Ja.
Ich habe uns ja repräsentiert. Ja, hast du die Folge schon gehört?
Ich habe leider nur die ersten 20 Minuten gehört,
weil
ich
da los musste.
Das war schon sehr schön.
Verrückt, ja. Freunde von mir haben nämlich einen luxemburgischen Hip-Hop-Podcast, den man einfach nicht hören kann als Deutscher, weil die halt Luxemburg sprechen.
Ja, du weißt ja, vielleicht unterschätzt du unsere HörerInnen. Vielleicht können die alle richtig gut Luxemburg.
Ja, ich kenne auf jeden Fall ein, zwei, die Luxemburgisch können. Da war ich zu Gast und wir haben ein bisschen über Hip-Hop-Filme gesprochen.
Auf Deutsch dann, ne?
Auf Deutsch, ja, natürlich. Aber ich habe ein sehr gutes luxemburgisches Intro.
Ja, finde ich geil.
Gemacht, ja. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Schon gelauscht hat. Ja. Die zwei Jungs sind sehr cool, reden viel über Hip-Hop, gerade so Deutsch, was so neu rauskommt und whatever. Also.
Und mit dir haben sie dann über Hip-Hop und Film geredet.
Genau, ja. War sehr nice, könnt ihr gerne mal reinhören.
Und die haben auch sehr süße Shoutouts an uns gemacht, das hat mich sehr...
Ja, die waren richtig, und die waren in der Folge auch so ein bisschen verliebt ineinander.
Ja, es war toll.
Die waren so, es ist richtig toll mit dir, Karim. Ja. Und dann kam so, ja, mit dir auch alles. Und ich war so, ich bin einfach hier jetzt gerade, hört auf.
Schön. Ja. Okay, Thomas, du wolltest zu einem weiteren schlechten Film.
Ja, ich will.
Wir fangen ganz schön hateful an. Ne?
Ja, erst ich muss aber so sagen, Unfallstory, auch nicht
dann reden
schlecht.
Wir über sexistische Kackdeutsch-Komödien. Jetzt geht's weiter. Bleibt dran, Leute. Wir werden schon noch was Schönes finden. Es tut uns leid. Wir wollen nicht so viel negative Energy. Aber wir haben auch lang nicht mehr, ne? Ich glaube, wir brauchen das
ja,
auch.
Ja, wir brauchen mal wieder ein bisschen Hass.
Ja, wir brauchen mal wieder kleine Therapy hier mit bisschen was abladen. Thomas, let's go.
Also. Ich möchte erstmal klarstellen, dass ich grundsätzlich nicht schlecht finde, wenn Leute Filme gut finden. dass Leute vielleicht eine andere Idee hatten, was sie da erwartet. Ich habe aber was anderes erwartet, als es hieß, dass James Gunn jetzt das neue DC Universe machen will, umkrempeln will. Weg von dem düsteren, oder was heißt düsteren, aber von diesem Zack Snyder, Justice League Shit und Man of Steel. Und ich habe mich irgendwann nach Avengers Endgame von Marvel wieder distanziert, weil das einfach nur noch Bullshit gewesen ist dann irgendwann. Also es gab nicht mehr so diese Line von Hauptstory. Und James Gunn hat ja die Guardians of the Galaxy Filme gemacht für Marvel.
Ja.
Und sei auch ein sehr sympathischer Typ, der viel Ahnung von Popmusik und whatever hat und die sehr gut einsetzen kann und so eine gewisse Art für Humor hat. Und ich habe gedacht, okay, wir haben jetzt mit dem Batman von Pattinson oder von Matt Reeves mit Pattinson und mit der Penguin-Serie so ein bisschen ein Zeichen gesetzt, was die Leute bei DC wollen. Also weg von diesen bunten, nur Jokes, keine ernste Szene. Der Bösewicht muss jedes Mal erklären, was er macht.
Ja.
So ein Deus Ex Machina-Ding auch oft so, ja, okay, jetzt gibt's noch den Moment, wo wir uns befreien oder doch nicht tot sind und whatever. Da wollten wir hin, dachte ich, und scheinbar wollten wir dann nicht hin. Weil James Gunn hat dieses Jahr vor einer Woche Superman rausgebracht, der nicht in unseren Kinos läuft, sondern nur bei der Konkurrenz, deswegen auch dieser kleine Shoot an die Getränkeautomaten, die tatsächlich nicht funktionieren. Wenn sie funktionieren, gibt es nur noch eine Sorte von 45 oder so. Mhm. Da habe ich auch wieder gemerkt, das Publikum da ist auf jeden Fall geil. Also so 99% des Saals sind viermal pissen gegangen.
Ja.
Jeder und jede. Und währenddessen die Treppe so laut, wie es geht, runtergelaufen. Und dieses Geiern auf eine Post-Credit-Scene und so, sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall, handelt Superman, wer hat schon gedacht, von Clark Kent, der allerdings schon 2 Jahre am Start ist. Mhm. Das heißt, er ist schon, oder 300 Tage, ja, ich weiß es nicht mehr, irgendwie, ja.
Also man wird so mitten reingeworfen.
Man wird reingeworfen.
In seinen Superman
sein. Man wird sogar sehr, sehr reingeworfen. Es fängt nämlich damit an, dass man sagt, ja, vor so und so vielen Jahrtausenden gab es eben diese Celestials, diese Superhumans, Metahumans, die auf die Erde gekommen sind. Und Superman wurde dann irgendwie hergeschickt und dann kommt wirklich so runtergeschrieben, so vor 20 Jahren kam er hier an, vor 20 Stunden hat der Kampf angefangen, vor 20 Minuten ist das und das passiert und vor 20 Sekunden hat Superman es erstmal auf die Fresse bekommen und dann fliegt er so ins Bild rein. Also eigentlich ganz geil. Ja. Man geht so komplett runter und der wird so reingeballert. Und da habe ich mir gedacht, geil, weil das war das letzte Mal, dass man in diesem Film irgendwas Blutiges sieht. Mhm. Also so ein bisschen so, man sieht so, okay, boah, fuck, den wurde zusammengeschlagen, was ja bei Superman schon mal eher unwahrscheinlich ist.
Ja.
Und dann kommt das komplette Feuerwerk. Dann geht es 2 Stunden los. Absoluter Müll. Meiner Meinung nach. ja, was soll ich sagen? Also ich habe halt erwartet, okay, es kommt so ein düsteres, nices Setting. Wir haben mal einen guten Bösewicht. Wir haben wieder Lex Luthor. Lex Luthor ist ja so der OG-Bösewicht. Absolut scheiße gespielt von Holt. Nicholas Holt.
Nicholas Holt spielt
den. Nicholas Holt spielt den wirklich schlecht.
Oh Gott, das tut mir voll
leid. Aber das liegt nicht an ihm, glaube ich.
Ich glaube, es liegt an dem Scheiß-Skript.
Ja, er ist ein guter Schauspieler, aber es ist, glaube ich, ein Scheiß-Skript. Weil Lex Luthor hier wieder so weird ist. Keine Ahnung.
Ist auch ein bisschen cursed, ne? Weil damals der Jesse Eisenberg Lex Luthor auch richtig scheiße
ja,
war. Obwohl Jesse Eisenberg ja auch ein großartiger Schauspieler ist.
Vielleicht sollte man Lex Luthor besser casten.
Hm.
Aber ich glaube, das wollten sie
oder nicht.
Sie wollten
schreiben.
Ja, sie wollten ihm auf jeden Fall einen eher jüngeren Lex geben, der so als Tech-Milliardär so ein Bösewicht inszeniert, der gegen Superman kämpft. Und der Look, der Flair, die Charaktere und die Bösewichte, die auftreten, sind 1:1 inszeniert, wie es Marvel gemacht hätte.
Ja. Das heißt, gut, kriegst du halt auch, wenn du den Marvel-Director holst.
Ja, aber ich frage mich, warum? Weil es... Also du kannst es nicht mehr unterscheiden. Für Leute, die sagen, ich habe keine Ahnung, ob es DC oder Marvel ist, den haust du den Film ins Gesicht, haben keine Ahnung.
Klar.
Und das ist schade. Es gibt zwar so 1-2 Momente, wo ich denke, das könnte man besser erzählen. Er kommt ja aus Smallville, nimmt ja eine menschliche Familie auf und seine Eltern sind ja sehr wichtig für seine Entwicklung, auch als Mensch oder in diesem Menschsein. Und das funktioniert nicht. Also seine Eltern haben irgendwie maximal 2 Minuten Screentime, aber denen wird dann so eine extreme Wichtigkeit in die Sätze gelegt, die dann einfach nicht aufgeht. Der Endkampf ist komplett für den Arsch, weil es gibt in der Geschichte einen politischen Konflikt, der sich entwickelt, wo ein Land einen anderen souveränen Staat angreift, um ihn zu annektieren. Also so als Reference auf Russland und die Ukraine. Was mega geil ist. Das ist so ein Konflikt, der gut erzählt wäre. Warum mischen sich Superhelden in solche geopolitischen Lagen ein?
Ja.
Und sind dann irgendwie da so Teil, obwohl die ganze Geschichte zum Beispiel nicht beeinflussen können, die dahinter steckt. Das wird aber gar nicht, also das wird gar nicht, da lassen sich Superman dann außen vor und konzentrieren sich eher darauf, dass man wieder jemanden auf die Fresse haut.
Ja.
Und ja, ich weiß nicht warum, für mich ist es einfach eine absolute Nullnummer gewesen. Ich habe auch in meiner Review geschrieben, dass man dem Publikum, das da saß, wirklich, du hättest den Groot und Rocket Raccoon aus Guardians of the Galaxy in diesen Film packen müssen können, die hätten es nicht gecheckt. Also sie hätten, das war so, oh ja geil, die sind jetzt auch dabei. Weißt du, ich meine,
ja.
Das hätten die nicht gecheckt. Es hat sich nicht, also es lohnt sich nicht, eine 15 Euro kleine Popcorn für diesen Film zu holen. und
Thomas ist so shooty heute.
Es gibt diese Vermutung, dass James Gunn damit handelt mit Matt Reeves, dass er den Robert Pattinson Batman kriegt für diesen Film, also für die Justice League.
Mhm.
Wenn das passiert, Dominik, dann bin ich tatsächlich am Ende meiner Kräfte. Ich bin gespannt, was sie da für einen Batman einführen wollen. Ihr wisst ja, ich bin großer Batman-Fan. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Weil alle sagen immer, ja, in den Comics, es muss einen richtigen Clash geben von den Vibes zwischen Superman und Batman. Aber ich keine Ahnung. Also für mich wird das, glaube ich, nichts.
Ja.
Ich du hast dem auch,
satte 1,5 Sterne gegeben, ne?
Genau. Ich finde auch, dass David Corenswet, der ja hier Clark spielt oder Superman, einfach, der wurde halt so von der Stange gecastet als, okay, der sieht ein bisschen aus wie Henry Cavill in Jung.
Ja.
Den nehmen wir. Rachel Brosnahan ist ganz gut, aber ich finde eine Dynamik einfach, keine Ahnung, ich finde es nicht jetzt so eine kranke Superman-Lois-Dynamik, wie es erwartet hätte. Vielleicht ein bisschen erwachsener hätte ich es erwartet. Und das können sie halt auch nicht sagen, weil, also zu sagen, ja, der ist für Kinder, geht halt auch nicht, weil du hast, also immer so ein bisschen, ist eine FSK 12.
Ja, ja, ja.
Und wenn du dann wirklich einen düstereren Batman einführen willst, wie jetzt den von Matt Reeves, dann wird sowieso wieder eine 16, weil der haut den Leuten halt einfach auf die Fresse.
Ja.
Also bei Batman ist ja die Szene gewesen, wo man nicht weiß, hat der jetzt gerade einen Jugendlichen umgebracht oder nicht, so halt offen gelassen. Und dann gibt es so Charaktere, da sagen die Leute danach, ja, ist halt mega geil wie in den Comics, weil die, der, manche Leute halt übersexualisiert sind. Also so richtig krass. Da sind Charaktere dabei, die sind nur für eine Übersexualisierung da, weil sie vielleicht in den 50ern von irgendeinem alten weißen Mann, von irgendeinem alten Amerikaner so gezeichnet wurden und so inszeniert wurden, haben sie halt genauso übernommen. Das finde ich halt schade. Aber vielleicht ist es nicht das Problem. Vielleicht ist das Problem auch bei mir, weil ich es nicht verstehe, wer weiß. Aber ich glaube, ehrlich gesagt
nicht. Weiß ich nicht.
Also für mich war es eine Nullnummer, leider. Ich weiß nicht, ob du den überhaupt guckst.
Nö.
Hast du Man of Steel oder so gesehen?
Nein.
Okay. Ja, ist natürlich schon auch ein bisschen nischig. Ich hatte mich gefreut, mal vielleicht so den Befreiungsschlag für das Superheldenkino zu sehen.
Der kommt aber nicht.
Aber der kam mit Batman.
Ja.
Aber das ist doch kein Superheldenfilm.
Naja, aber was, ich meine, ich würde sagen, die Definition eines Befreiungsschlags ist, dass danach was passiert.
Alles besser wird. Ja,
der einzige Befreiungsschlag, den es je gab, ist Christopher Nolans Batman-Trilogie und fertig. Und danach
Ich glaube, es gab nur einen Befreiungsschlag für Batman.
Ja,
absolut. Das ist es, glaube ich. Ich glaube, dass es schwierig wird, mit dem Superman Geld zu machen. Also mal sehen, wie die da weitermachen.
Also meinst du, die droppen das eh irgendwie wieder so halb und sagen, hat nicht so funktioniert?
Keine Ahnung. Nächste Chance. Ich glaube, DC hat da Probleme, das irgendwie aufrechtzuerhalten.
Glaubst du, die haben sich aber langsam auch wirklich zu Ende kalkuliert? Weil ich denke mir jetzt manchmal so, das war jetzt ja schon, also ich meine, Man of Steel ist eine Weile her, dieses Batman vs. Superman-Ding damals mit Ben Affleck und Henry Cavill ist eine Weile her. Und jetzt denkt man so, okay, und jetzt machen die wieder so und jetzt kriegt Superman wieder sein Reboot sozusagen.
Genau, jetzt fangen sie halt einmal wieder von vorne
an. Genau, ist ja eine Riesenchance. Und wenn die jetzt nicht so richtig Fahrt aufnimmt, dann hast du es ja wieder, eigentlich für die nächsten 10 Jahre ist es für den Arsch.
Dann genau, und dann muss Batman wieder so ein Zack Snyder-Cut her. Und
ja, genau. Aber irgendwann gehen ihnen doch die Lab-Rats aus, oder?
Ja, also, ich glaube, dass man mehr diese interessanten Charaktere erzählen muss, wie es Batman gemacht hat. Man nimmt Charaktere, die nie wirklich in den Filmen im Fokus standen. Man geht mehr auf diese Mafia-Strukturen ein, mit dem Pinguin, mit...
Oder wie mit Joker, aber dann verkackt man es wieder mit einem zweiten Teil.
Ja, genau. Ja, Joker, nehmen wir mal außen vor.
Aber was heißt außen vor? Weil er wäre ja das absolute Paradebeispiel
gewesen. Genau, den ersten hätte man
für lassen so sein. Macht man das
ja, jetzt. Genau.
Und dann verkacken die das hinten raus. Und dann denkst du wieder, was macht ihr denn
jetzt? Verstehe ich auch nicht. Ich kann nur sagen, Quentin Tarantino hat wahrscheinlich recht gehabt mit, dass Superheldenfilme die Western dieser Generation sind.
Ja.
Und dass man irgendwann entweder die Nase voll hat und es sich einfach nicht mehr lohnt und dann gibt es das einfach nicht mehr.
Ja.
Und dann kommt vielleicht in 20 Jahren mal jemand auf die Idee,
einen
Schuh des Manitou zu machen.
Das ist eine Revival.
Darauf kommen wir auch noch zu.
Je,
ne? Bald ist es soweit, im August, nicht mehr lange. Das Kanu des Manitou. Okay.
Thomas, hast du einen Film für uns mitgebracht, den du nicht scheiße fandest?
Ich habe noch gesehen. Wollen wir
das Thema wechseln?
Wir wollten noch einen kleinen Recap zu Bologna vielleicht machen.
Gerne, sehr gerne.
Ich habe sehr, sehr gute Filme gesehen. Es gab in Bologna eine sehr besondere Art Reihe zu dem Regisseur Louis Milestone, der für seine Antikriegsfilme bekannt ist. Und da habe ich zum Beispiel den All Quiet on the Western Front von 1930 gesehen.
Mhm.
Und der ist Stummfilm, eben im Westen nichts Neues. Wer da Zugriff hat oder wer den mal gucken kann, sollte den unbedingt gucken. Das ist eine sehr gute Inszenierung, vor allem wenn man überlegt, 1930, so ganz andere Zeit wie jetzt bei dem neuen Teil. Also man hat eine ganz andere Art, ganz andere Möglichkeiten.
Ja.
Extrem stark. Und dann gab es zwei Filme, die von der Criterion Collection restauriert wurden. Und zwar Sorcerer von William Friedkin. Sagt er dir irgendwas?
Nee.
Das ist ein Cover, auf dem so ein Truck durch den Dschungel fährt. Mhm. Hast du das vielleicht schon mal gesehen? Da geht es um vier Individuen, sind vier Männer, die jeder in ihrem Land für irgendwas gesucht werden und flüchten müssen.
Ja.
Und die treffen sich dann auf in Südamerika oder Mittelamerika im Dschungel wieder, zufällig, weil die dort alle untertauchen und dann weiterreisen möchten, aber dafür brauchen sie Geld. Und die Chance für dieses Geld entsteht, indem die lokale Ölbohrfirma einen Job für die hat. Und zwar gab es bei der Ölbohrfirma einen großen Unfall und das Loch, aus dem das Öl kommt, brennt. Das heißt, das Ganze, also es gibt wie so eine wie ein Feuerbrunnen aus dem Boden.
Ja. Yeah.
Und das kann man lösen, indem man da jede Menge TNT reinhaut. Und TNT gibt es allerdings nur in so einem alten, verlassenen Hüttchen im Dschungel.
Ja.
Und es liegt da schon eine Weile. Und wenn TNT lange liegt und nicht gewendet wird, tritt die Flüssigkeit aus. Und wenn das passiert, musst du da einmal dagegen treten und das ganze Ding geht hoch.
Ja.
Und deren Job ist es jetzt, mit LKWs 400 Kilometer dieses TNT zu transportieren durch den Dschungel. okay. Mit zwei LKWs. Durch die abgefucktesten Wälder oder Dschungelwege, über so Brücken, so Hängebrücken aus Holz und so weiter. Extrem krass. Und William Friedkin hat ihn gemacht nach dem Exorzisten. Und der Film kam 77 in die Kinos und wurde von Star Wars komplett hops genommen. Also so keine Chance.
Ja, ja, klar.
Und die Kritiker haben geschrieben, der Film war ultra scheiße. Und dann 2003 oder so wurde der Film wiederentdeckt. Und dann seitdem ist er ein Fan-Favorite. Und der wurde jetzt restauriert mit den Farben und whatever. Ja. Und noch kurz zu William Friedkin, der hat eine sehr bekannte, also hat den Exorzisten gemacht und für ihn gibt es einen sehr guten Fun-Fact. Es gab ja letztes Jahr das Exorzist-Remake.
Ja.
Und er hat gesagt, er will diesen Film nicht sehen, er würde lieber sterben. Und an dem Tag der Premiere von Exorcist 2024 ist William Friedkin gestorben. Und das ist schon ziemlich krass.
Ja. War das dieser Exorzist-Film mit Russell Crowe?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Da bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es eine deutsche Band gab in den 80ern. Die gibt es immer noch, Tangerine Dream. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen. Und die haben die Musik für Sorcerer gemacht.
Ach was.
Und dann, einen Tag später, haben wir Thief gesehen von Michael Mann, der Heat gemacht hat und andere, der diesen Ferrari-Film, glaube ich, gemacht hat letztens.
Ja.
Und dort geht es um einen Diamantendieb in L.A., der halt eben seinen Lebensunterhalt mit Raubzügen schafft und gespielt von James Caan. Mhm. Ich glaube, die meisten kennen ihn als großen Bruder von Michael Corleone im Godfather, Sonny. Und dort macht eben auch Tangerine Dream den Soundtrack. Und das ist so ein krasser Synthesizer 80s Vibe.
Ja.
Thief ist so ein extrem vibey Film, also sehr, sehr nice. Und das Besondere ist, es gibt diesen Diamantenraub in Grand Theft Auto 5. Genauso.
Ja.
Und der Soundtrack von Grand Theft Auto 5 wurde von Tangerine Dream gemacht. ja, lustig.
Die Cross-References sind
halt. Den Soundtrack muss man sich wirklich mal anhören. Interessant fand ich der Opening-Soundtrack. Den habe ich danach auf YouTube gefunden, weil der auf dem offiziellen Album auf Spotify und so nicht ist. Und der wurde jetzt verwendet in The Bear Season 4 Episode 1.
Mhm.
Und das am gleichen Tag, wo ich den Film gesehen habe, kam die Staffel raus und alle die ganzen Kommentare sind alle einen Tag alt gewesen. Ja, wir sind hier, weil der Song da lief und so. Mega geil.
Krass. Welche GTA 5 Mission ist da jetzt?
Das ist der Diamantenraub, wo du mit so einem Bohrer da reingehst und ich glaube, das ist da, wo du mit den Motorrädern durch die Sewers abhaust.
Ah ja, okay, sein? Ja.
Also eher einer der hinteren, oder?
Ja, ja, ja.
Genau, dann habe ich noch einen Film, The Devil's Backbone von Guillermo del Toro gesehen, so ein Horrorfilm aus den Anfang 2000ern, auch ganz gut. Und noch ein paar Antikriegsfilme, A Walk in the Sun, The Three Bears war ganz cool, Five Easy Pieces mit, wie heißt er denn, Jack Nicholson, so seine Breakout-Role. Also sehr coole Sachen dabei gewesen. Und für mich ein Highlight war, wir haben an einem Abend den Regisseur von The Zone of Interest,
Jonathan Glazer,
in so einem Interview-Situation zuhören können, was er so über sein Lebenswerk so spricht. Und da waren zwei Fragen aus dem Publikum dabei, die sehr, sehr gut waren, weil er hat sich ja sehr klar positioniert bei seiner Oscar-Rede zum Israel-Gaza-Konflikt und wie seine Art von Filmen vielleicht da einen neuen Weg kriegen, um solche schlimmen Sachen zu, oder schlimme Ereignisse, traumatische Ereignisse zu inszenieren, ja, wie zum Beispiel mit Zone of Interest. Und da ist er sehr viel drauf eingegangen, auch was Sound in seiner Drehbuchentwicklung schon für eine Rolle spielt und so weiter.
Ja,
also kann ich sehr empfehlen.
Aber diesmal hast du nicht Wim Wenders getroffen.
Diesmal leider nicht, der war gar nicht da. Ja. Ich habe noch The Grand Budapest Hotel gesehen, darüber haben wir aber schon ein paar Mal gesprochen, oder?
Du kannst ja noch mal in einem Satz sagen, ob der Film toll oder schlecht ist.
Boah, Dominik, was würdest du sagen? The Grand Budapest Hotel ist, glaube ich, der meiner Meinung nach beste Wes Anderson-Film.
Absolut.
Die Charaktere sind exzellent gespielt und ausgearbeitet. Ralph Fiennes in seiner Paraderolle.
Es ist der schönste Look eines Wes
Anderson-Films. Es ist der schönste Look, die, also einfach auch diese, der, auch der Schnitt. Die Story ist geil, man kann gut folgen, ist trotzdem verschachtelt.
Ist Grand Budapest Hotel sogar der eine Film, den wir beide in unseren Four Favorites haben, oder hast du den nicht drin?
Kann gut sein. Ich habe den gerade nicht drin. Ah, okay. Ich habe ihn aber immer mal wieder
drin. Du hattest ihn schon mal drin.
Ich habe ihn immer mal wieder
drin. Die Projektohr-Schnittmenge.
Genau. Und dann, du hast ihn vorher schon genannt, habe ich noch den Formel-1-Film
gesehen. Ah, du hast ihn gesehen?
Ja.
Stark, ich bin sehr gespannt.
Ich bin ja großer technischer Fan von Kameras und ja, ich war früher sehr großer Fan von Formel 1.
Da bist du ja.
Ich muss mal ganz kurz hier umgreifen.
Okay, jetzt kriegen wir ein schönes Gerackel von dem Mikrofonständer, der heute Thomas
hat. Weil meine Hand ist extrem schwitzig und man sieht auch, siehst du hier, das Mikrofon hat so Dellen in meinen Fingern
hinterlassen. Leute, was wir heute für euch hier...
Boah, ist richtig angenehm jetzt. Ich habe die Hand gewechselt nach so 30 Minuten.
Was wir aufbringen. Okay, Thomas, du bist also der perfekte
Gast. Ich bin irgendwie der perfekte Gast gerade. Wieso? Weil ich Kameras mag, oder was?
Ja, du magst Kameras und Formel 1. Und dann ist
genau,
dieser Film
eigentlich
ja wohl
ideal. Das Festival, ich habe mich auch sehr gefreut, weil Joseph Kosinski hat ja den Top Gun Maverick gemacht und ich wusste, wenn jemand Kameras in einem sehr schnellen Gefährt oder Flugzeug machen kann, dann ist es Joseph Kosinski.
Ja.
Weil bei Maverick war das wirklich insane. Also so nah dran und so. Auf jeden Fall spielt Brad Pitt Sonny Hayes,
ja,
der in den 90ern schon mal Formel 1 gefahren ist, hatte dann einen Unfall und musste sich zurückziehen, ist der Alkoholsucht verfallen und ist dann für sein Comeback eher kleinere Sachen in Amerika gefahren, also kleinere andere Sachen, nicht mehr Formel 1. Der fährt so Rally und Daytona, so GT3 Rennen und whatever und muss dann für ein fiktives Team zurückkehren in die Formel 1, weil sein alter Rennkollege eben der Teamchef ist und ihm fehlt ein Fahrer und dann wird Sonny Hayes gefragt, weil er so Ahnung von Autos hat und so ein bisschen risky ist, also so ein bisschen edgy. Und dann kommt er dahin und in dem Team arbeitet rein zufällig Kate McKenna, gespielt von Carrie Condon, die auch bei The Banshees of Inisherin zum Beispiel mitgespielt hat. Die arbeitet da als technische Leiterin des Teams und die beiden haben natürlich direkt ein Auge füreinander. Ja. Das ist schon mal das sehr Unangenehme an dem Film. Weil es gibt tatsächlich in der Formel 1 die Möglichkeit, das gut zu erzählen. Die Tochter vom Chef von Team Williams ist tatsächlich Teamchefin. Das heißt, man hätte auch einfach sowas erzählen können, ohne das direkt wieder in so eine komische Richtung zu drücken. Aber scheinbar braucht auch der F1-Film eine Romance.
Ja.
Was wirklich beeindruckend ist, ist, Formel 1 hat ja die Lizenz gegeben. Das heißt, alle anderen Fahrer der aktuellen Saison sind in dem Film dabei. Und sie haben ein Team sozusagen mehr erfunden. Das heißt, es gibt 22 Fahrer anstatt 20. Und jeder einzelne Sponsor ist auch mit an Bord. Und das macht es einerseits ein bisschen weird, weil du halt immer wieder so einen Namen gedroppt bekommst. Aber es ist halt auch sehr authentisch. Also da wird halt nicht über irgendwelche komischen Teams geredet, sondern es geht wirklich um Team Red Bull oder Team Mercedes oder sowas.
Ne? Ja.
Und dann entwickelt sich so eine Dynamik zwischen ihm, Sonny Hayes und Joshua Pierce, der gespielt von Damson Idris, der so der Underdog, so der Neuling in dem Team ist, der aber so ein bisschen so eine Führung braucht. Und es wird von Anfang an klar, okay, Brad Pitts Charakter wird ein bisschen so der Mentor, obwohl sie da so ein bisschen gegeneinander sind. Es ist so typisch so, ja, du bist so jung und du machst ja alles neu und der andere sagt so, ja, du bist so alt, du schläfst ja auf der Strecke einmäßig.
Ja.
Und dann gibt es Parts, wo einerseits die Kamera, die haben extra ein Formel-1-Auto, eine Art Formel-1-Auto gebaut, wo die Kameras drin sind, das mit auf der Strecke fährt, was die Renneninszenierung angeht, dann extrem krass macht. Also so wirklich technisch gesehen ist es insane. Und ich war schon so sehr drin, ich habe auch viel so Simulator gezockt.
Ja.
Ich kenne die meisten Strecken auswendig. Also ich könnte dir jede Kurve von, keine Ahnung, Silverstone Grand Prix zum Beispiel sagen. Und dann ist es sehr geil, weil es sehr authentisch ist. Also es ist sehr clean, wie es funktioniert, wie von den Geschwindigkeiten und so, es passt schon. Und vor allem, weil Hans Zimmers fucking Score da richtig reinballert. Also so,
kann ich mir vorstellen.
Es geht richtig vorwärts. So ab den ersten paar Minuten schon geht es richtig rein. Ist richtig schön laut auch alles. Und dann kommt halt die Story-Ebene da rein, die es dann wieder scheiße macht. Also, wenn du es rein als Werbefilm gemacht hättest und du hättest nicht eine Person reden lassen, wäre es geil gewesen. Aber es geht halt, Also ich habe dem Film im Endeffekt eine 3 von 5 gegeben, weil es tatsächlich schon Bock gemacht hat. Ich hatte auch richtig oft so Gänsehautmomente, weil da waren schon Sachen dabei, die sind schon geil und die erklären Sachen auch sehr cool. Aber es ist halt einfach leider nicht genug.
Die Story ist Banane.
Ja, ich gucke mal ganz kurz, wie es genau gepackt hat. Ich habe geschrieben, dass es mich halt zurück in die Zeit versetzt hat, als ich im Formel-1-Fieber war, dass die Inszenierung der Rennen super ist. Aber dass die Dialoge und Story eher so im hinteren Feld fahren.
Würdest du?
Aber es war auch klar. Also für mich war es klar.
Hast du die ganze Review so als Rennen
mit? Das wäre geil, ne? So, ja, im P11, P12 sind dann so die Story.
Ja.
Nee, für mich war das aber klar. Also für mich war klar, dass wahrscheinlich die Story nicht gut ist. Und dass es da Sätze gibt, die weird sind. Es gibt, ich möchte eine Szene rausgreifen, wo sie Poker spielen am Abend. Die Team- oder die Technikleiterin lädt ihn und den jüngeren Fahrer ein, damit sie in Las Vegas, es gibt ja mittlerweile den Las Vegas Grand Prix,
ja.
Im Casino sitzen sie an so einem Tisch und spielen zu dritt Poker. Und es geht darum, der Gewinner des Abends ist der Main-Fahrer sozusagen. Es gibt ja eine Team-Order. Das heißt, wenn einer vorne ist auf der Strecke, der zweite Fahrer sozusagen, und der andere ist theoretisch schneller, lässt man ihn durch. Was ein bisschen schade ist und frustrierend für den anderen. Und das soll dort ausgepokert werden und der Jüngere gewinnt und ist dann so, ja, ich habe es geschafft, und Brad Pitt hält so seine Karten verdeckt und dann sagt die Teamchefin eben so, oder die technische Leiterin, es tut mir leid, der Teamchef ist nämlich gespielt von Javier Bardem, Kate McKenna's Charakter sagt dann, dass sie das krass findet und dass sie aber nie mit irgendjemandem aus dem Team was Privates hat und auch keine, vor allem keine sexuellen Affären. Und vor allem steht sie nur auf Gewinner, sagt sie zu Brad Pitt. Und dann dreht er so diese Karten um und er so Doppelkönig, weißt du? Yeah. Und dann kommt so Hardcard und die haben Sex. Das ist crazy. Also ich sag dir, das ist wirklich crazy.
Aber hier, Javier Bardem ist ja eigentlich immer ein Garant für, wenn der dann im Bild ist, dann ist geil, oder? Oder bleibt der leider auch blass?
Nicht wegen seinem Schauspiel, aber was da erzählt wird.
Oh je.
Das Problem ist, es ist halt einfach nicht authentisch genug. Und
aber warum hast du das kommen sehen? Ich meine, man kann ja auch einfach, wenn da so, weißt du, so guter Regisseur, Hans Zimmer macht den Soundtrack, Brad Pitt ist ja jetzt alles andere als ein schlechter Schauspieler. Ja,
aber ich meine, Hans Zimmer als Soundtrack.
So, also warum nicht die Erwartung haben, dass das jetzt ein legit richtig guter Film wird?
Weil ich glaube, die Formel 1 da sehr viel Geld reingesteckt hat und sehr viel Einflussnahme auf die Story genommen hat. Mhm. Und ich glaube, die wollten nicht... Die wollten so eine klassische Story.
Die wollten nicht, dass die Story
die
extra eine, krasser wird.
Ja, als die wollten die eine klassische Story. Und es hätte sehr, sehr gute Saisons geben können, die man verfilmen hätte können. Die wollten halt aufs Neue gehen. Ist auch geil. Man hat halt so den aktuellen Stand der Technik und so. Und nicht so wie jetzt irgendwie bei Rush oder so zu dieser Lauda-Zeit.
Auch aber krass, was ist denn dann so überhaupt der Einsatz, der emotionale? Also was soll dich denn überhaupt zum Karen bringen bei diesem Film? Weißt du? Also... Ich verstehe, glaube ich, auch bei dem Film überhaupt nicht, wo der emotional Pull ist.
Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass das Team ultra scheiße ist und pleite gehen wird, wenn die nicht einen Sieg schaffen.
Okay, also ist das ganz Klassische, die sollen halt gewinnen und dann
fiebert man mit. Sie sollen aber nicht gewinnen, die sollen nur einen Sieg schaffen.
Okay.
Sie sind durchgehend Letzter, auch in der Saison, also auf der Tabelle, ganz hinten. Es geht nur darum, die sollen einen Sieg schaffen. Und das ist sozusagen der Pull, der Drive für die Fahrer und für das Team.
Ja.
Und irgendwie soll da auch noch was mitschwingen mit seinem Charakter, dass er irgendwie ja doch eigentlich so sein Comeback noch hat oder whatever. Aber
die Liebesgeschichte ist halt auch komplett random.
Liebesgeschichte ist komplett random. Wird auch nicht auserzählt.
Komplett random. Okay. Wow.
Ja, sehr schade. Ich sag dir aber wirklich, also wenn man Bock auf diese Action hat, dann lohnt sich das. Und der Film hat auch einen guten Drive. Das ist wenigstens gut. Also er geht auch 2 Stunden oder ein bisschen mehr, glaube ich. Und der zieht sich aber richtig schnell durch. Also ist so schon geil. Und das, obwohl ja eigentlich die Formel 1 zu inszenieren sehr schwierig ist, ne, wenn du halt immer nur bestimmte Laps zeigst und so. Und wir waren auch mit Leuten da, die haben gemeint, wir haben gar nichts gecheckt. Weil wenn du halt keine Ahnung hast, Relation, wie lang die Strecke noch ist bis zum Ziel zum Beispiel, dann hast du ja, ist ja auch keine Spannung.
Ja.
Und dann ist die Mucke von Hans Zimmer vielleicht auch nicht genug gewesen für manche, aber für mich hat sie es abgeholt.
Also aber wie schätzt du es ein, wenn jemand wie ich, der so überhaupt keinen Zugang zu Formel 1 oder Motorsport hat, holt der mich dann überhaupt irgendwo ab? Also sagst du, ja, ist trotzdem geil so, oder sagst du, das ist dann schon der Gamechanger, dann gebe ich dem wahrscheinlich nur 2 Sterne, weil ich glaube nicht mal irgendwas so.
Ja, ich glaube, dass du vielleicht eher nur 2 Sterne geben würdest. Aber ich weiß nicht, wie es insgesamt ist. Also, ja, ich glaube, die meisten Leute, die mit uns waren, die wirklich gar nichts damit zu tun haben, waren eher enttäuscht. Aber ja.
Aber gut, was erwartet man dann
was
auch?
Was erwartet man auch, ja. Also es ist halt auch kein Ultra-Action-Film. Es ist halt eher an den Realismus gebunden. Wenn jetzt da ein Auto crasht, dann explodiert es nicht 40 Mal. Und
ja, ist aber auch gut. Ja,
ja, also es ist
also ich habe jetzt schon sehr oft gelesen, dass diese Authentizität der Action und die Action generell und so das Pacing des Films sehr gelobt wurde.
Ja,
ist auch. Haben also alle kurzen Kommentare krass gesagt, so ja, die Story ist dann halt am Ende so ein bisschen über, ne, so typisch halt, typisch Hollywood, alles so ein bisschen.
Ja, es ist einfach Hollywood, es ist auch dieser amerikanische Fahrer, der so zurück zur Formel 1 kommt, was, wenn man in ein bisschen in Formel 1 drin ist, die Amerikaner sind halt auch meistens einfach nicht gut.
Ja. Ja, das muss natürlich so sein.
Ja.
Und wie ist Brad Pitt so
performt? In Ordnung.
Aber jetzt nichts, was ihn.
Nee, jetzt nichts Herausragendes. Der spielt aber halt so seine, also die Rolle spielt er gut runter.
Aber glaubst du, der hatte da Bock drauf oder es war einfach nur ein guter, richtig guter Cash-Grab?
Ich glaube, es war ein guter Cash-Grab.
Ich glaube nicht, dass der so künstlerisch da jetzt in war, oder? Weil ich meine, Brad Pitt ist ja schon einer, der eine große Romantik mitbringt für.
Das stimmt, ja. Aber leider, leider nein.
Ja.
Apropos Cash Grab. Die ersten Bilder von Hagrid und Harry wurden released. Das ist passiert. Man sieht schon, wie Hagrid und Harry bei der Harry Potter Serie aussehen sollen. Im Kostüm. Und haben wir schon drüber gesprochen, dass den Villeneuve, ja, dass er den Bond macht, haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, nee, jetzt, wir haben hier, glaube ich, nicht drüber gesprochen. Richtig toll.
Den Villeneuve macht den James Bond. Ich bin gespannt. Und jetzt gestern hat Variety seine Insights rausgegeben, dass ich wahrscheinlich doch falsch lag.
Und es nicht Aaron Taylor-Johnson ist.
Wahrscheinlich nicht. Jetzt sind nämlich gerade ganz, ganz hoch gehandelt ist Tom Holland. Scheinbar will Villeneuve einen sehr jungen Bond.
Ja.
Tom Holland, meinst Jacob Elordi.
Meinst du, oder, dass Danny Villeneuve vielleicht jetzt das nochmal geändert hat? Also, dass sein Transfer sozusagen jetzt das ganze Ding nochmal komplett
aufgeht. Ich glaube, dass er sehr viel da noch Input hatte, weil die fangen ja gerade fresh an. Und Amazon der Typ macht ja den ersten Bond.
Ja, und der Typ hat ja wohl ganz klar seinen eigenen Kopf. Also, und ich liebe
ihn. Hat Villeneuve schon mit Tom Holland gearbeitet? Irgendwie habe ich so voll im Gefühl, ja, aber nein.
Nee,
ich
glaub nicht. Nö.
Genau, Tom Holland, Jacob Elordi und der Dude von. Ist das Harris? Nee, der von dem Film hier mit Sidney Sweeney, wo die Lüge hinfällt. Wie heißt denn
der? Ja. Verdammt,
Man.
Wie heißt der denn?
Ja, ja, du weißt,
wie das gibt's doch nicht. Wie heißt der? Aber der ist doch nicht jung.
Das ist nicht Harris Dickinson?
Nein.
Das ist.
Ein kurzer Name. Der hat auch A Killer Romance gemacht.
Ja, ja. Naja, halb so wild.
Fällt mir gleich wieder ein.
Der wird sowieso nicht. Ich sage, es wird dann. Entweder Tom Holland oder Aaron Taylor Johnson. Sie
alle aber nicht.
Jacob so Elordi sehe ich auch gar nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Tom Holland kann ich mir überhaupt nicht in so einer sehr ernsten Situation vorstellen. In so einem. Stell dir mal vor, wie der reinkommt und sagt: Ja, mein Name ist Bond, James Bond.
Ich fühle es gar nicht, muss ich sagen.
Ja.
Glenn Powell heißt der übrigens.
Glenn Powell.
Der dritte.
Stimmt.
Also, ich fände Aaron Taylor Johnson nach wie vor die richtigste Wahl von diesen.
Ja, wohl.
Und ich fände es halt mal. Ich fände es vor allem geil, wenn es eine Frau geworden wäre.
Ja.
Ja.
Und so wir halt denn letzten, nicht mit einem Danny letzten Villeneuve? Film schon, ja.
Und jetzt gehen sie doch sogar mal, also ich meine, Danny Villeneuve ist ja schon ein sehr besonderer Regisseur für einen Bond-Film. Also wo man erwarten kann, dass da
ja, es künstlerisch was anderes ist. Ja, er ist vor allem sehr gut darin, aus Scheiße Gold zu machen.
Ja, das sowieso, ja.
Und das ist, glaube ich, das Ding, okay, nicht immer aus Scheiße. Blade Runner, aber sagen wir mal, also Dune, er ist schon so der Dude, den man ranzieht, um was richtig zu reviven.
Genau.
So der J.J. Abrams unserer Generation so ein bisschen.
Aber Danny Villeneuve ist ja definitiv der Typ, dem gibst du so einen epischen Stoff, der aber vielleicht auch schon ein bisschen eingestaubt ist und dann weißt du, der wird da jetzt auf jeden Fall was Innovatives rauszaubern.
Safe.
So, das wäre ja schon eine sehr gute Sache.
Ja, sogar sehr. Ich fände es vor allem sehr geil, wenn es dann auch auf dem Wüstenplaneten spielen würde. My name is Muad'Dib.
Yeah.
Deep. Muad'Dib. Ja. Über den Fakt mit A Christmas Carol haben wir schon gesprochen.
Ja, darüber haben wir gesprochen. Ja,
das
wird toll.
Ich glaube, sonst sind wir gerade eigentlich auf dem Stand, oder?
Wir sind dermaßen auf dem Stand.
We're back at it. Ja. Bin Crack Addict. Ich musste es.
Wie du gerade richtig gezögert hast, ob du den bringen kannst.
Ja, den kann man bringen.
Thomas, das kann ich mal erzählen. So beim Arbeiten hat Thomas eigentlich nichts lieber gemacht, als so aus dem Nichts eine richtig gute Moneyboy-Line zu droppen.
Ja, ja. Ich kann jetzt leider, ich weiß
nicht, nee, die anderen würde ich jetzt.
Es gibt nur die eine mit der Brombeerfrucht.
Ja.
Den finde ich noch in Ordnung.
Das ist sehr, sehr
toll. Der geht nämlich, ich bin süß, Brombeerfrucht, deine Mom ist fett. Pombeersucht. Und ich finde nicht mal wegen dem Front oder sowas, darum geht's auch gar nicht, aber ich finde die deutsche Sprache so geil, dass man Pombeersucht
einfach machen kann.
Ne? Machen kann und jeder auch direkt weiß, was abgeht.
Weil es nicht die Sucht nach Pombeer ist.
Genau.
Also die deutsche Sprache ist so gut,
ja,
dass sie grammatikalisch dann so funktioniert,
das
dass
stimmt.
man so eine Scheiße machen
kann. Und weil man auch direkt weiß, wie Pombeeren schmecken, wenn man sie an sie denkt.
Wenn oder? Man sie schon mal gegessen hat.
Hast du schon mal gegessen?
Ja, natürlich.
Pombeer-Ketchup.
Ja.
Puh, wow. Crazy.
Schau
aber ja.
Ja. Gut. Ich glaube, wir haben's, oder?
Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, es gibt gerade nichts mehr, was irgendwie noch newsmäßig am Start wäre. Wer jetzt hier gerade reinhört und im Anfang August nichts zu tun hat, am 2. August läuft bei uns im Kino, im Friedrichsbau, Hundreds of Beavers nochmal.
Geil.
Und zwar mit dem Hauptdarsteller. Und
der ist da.
Der ist da. Und ich, Thomas, werde das Ganze moderieren.
Alter!
Und die Jungs sind noch toller. Die bringen nämlich die Bieber-Kostüme mit. Und wer mich dann im Bieber-Kostüm von Hundreds of Beavers sehen will, wie ich den Hauptdarsteller von Hundreds of Beavers interview,
das ist ja unglaublich. Der
kann gern vorbeikommen.
Wann ist das?
Am 2. August.
Samstag,
es wird sehr lustig. Ich bin gespannt, ob ich in dieses Kostüm passt. Weil, wie man an meiner Stimme vielleicht hört, bin ich extrem groß. ja, deswegen. Aber das wird, glaube ich, cool. Also wäre auch cool, wenn du vorbeikommst, 2. August. Wenn du Zeit hast.
Ich kann da nicht.
Scheiße.
Aber ihr könnt da gefährlich.
Wir können. Und sonst gibt es natürlich Bilder. Sonst schaut mal vorbei, was beim ZMF geht, wenn Dominik hier wieder mit seiner Klimperbande da was stimmt. auflegt.
Man kann mich, ich muss mich ja entschuldigen, dass ich jetzt die letzten 2 Wochen so wenig Filme gesehen
habe. Ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Dominik macht halt einfach viel Musik.
Ich mache gar nichts mehr.
Aber das ist auch okay, weil das Sommerloch muss gefüllt werden mit anderen Sachen.
Ja, ja, voll.
Bei mir war es auch eher eine Ausnahme, dass ich so viel gesehen habe.
Ja, das ist aber geil, weil dann mussten wir nicht in eine Sommerpause
gehen. Wir haben noch nie wirklich drüber geredet. Dominik würde euch sehr begrüßen. Natürlich.
Ich würde euch natürlich begrüßen. Ich sage auch immer auf der Bühne, wer ist denn nur durch Projektor hier?
Ja, klar, jedes Mal, oder?
Jedes Mal, ja.
Und am 6. August dann das 30-jährige Jubiläum von La N.
Mhm.
In der OMU oder in der deutschen Version, in der Harmonie.
Ja, aber Leute, ich freue mich auch auf mein großes Kino-Comeback. Ich merke das wirklich, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht auf meine Mental Health.
Also weißt dass du keine Filme guckst
ja?
oder nicht ins Kino
gehst. Ja, dieses Ritual von mindestens einmal die Woche halt einfach ins Kino gehen und dann so richtig, ich liebe das halt.
Ja, das
logischerweise.
Ist geil.
Und
das
ich habe die letzten 2 Wochen keinen Kinofilm geguckt, die letzten 3 Wochen glaube ich sogar.
Aber hast du einen Film gesehen?
Ja, ich habe September 5 im Sommernachtskino gesehen vor 2,5
Jahren. Und Twilight
zu Hause bei so einer Spaß-Watch-Party.
Bei so einer Twilight-Party.
Ja, genau. Und ja, und ich muss sagen, ich brauche es wieder und ich werde zurückkommen und dann aber sowas von nerdy zurückkommen.
Aber das ist doch auch so phasenweise.
Ja,
das also ist, ich meine, ich finde, halt man auch merkt es auch krass, wenn es gibt so Phasen, wo man einfach so auch mehr Zeit dafür hat, weil man halt auch, weil entweder viele Leute gerade im Freundeskreis Prüfungen schreiben oder irgendwie anders busy sind.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt es halt, ist immer so ein Event-Ding.
Ich meine, aber
das
ist ja auch schön. In meinem Lebensalltag ist es ja, bin ja gerade auch nicht undankbar, dass ich wenig Zeit für ins Kino gehen habe, weil ich abends andere krasse Dinge
genau, darum machen geht's darf. Nicht, ja.
Aber ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich krass, wenn das dann wieder losgeht, dass ich das einmal die Woche machen kann. Und ich meine, es ist natürlich auch Sommerzeit. Also ich habe mir mein Letterbox angeguckt und es sieht einfach so lustig aus, weißt du, wenn du die Diary anguckst.
Ja, das
Februar, März, April, komplett voll, 20 Filme da drin im Monat und jetzt kommt so Juni, Juli jeweils 4 oder so.
Das ist so krass.
Das ist so wild. Da hat man wenigstens was, wo man sich auf den Herbst-Winter freut. Das ist bei mir wirklich so. Also ich finde es jetzt geil und ich genieße den Sommer jetzt und ich habe gerade Besseres zu tun, als jetzt in meinem Kopf mich in den Winter zu wünschen, definitiv. Aber trotzdem denke ich mir manchmal so, oh, wenn dann so der Oktober, November kommt und ich dann jede Woche ein oder zweimal ins Kino gehe, ist schon ein Vibe.
Ja, Oktober, November ist auch so das Beste, die beste Kinozeit.
Ja, voll. Total.
Gut, dann sehen wir uns also alle im Oktober, November. Und damit verabschieden wir uns in die Sommerpause.
Nein, wir machen natürlich keine. Es geht weiter, weil Thomas versorgt uns mit Filmen, die er schlecht fand.
Genau. Ja, ist aber eigentlich verrückt. Normalerweise sehe ich eigentlich eher Filme, die ich sehr gut finde. Krass.
Krass.
Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr so macht, um euer Sommerloch zu füllen, welche Filme ihr geguckt habt oder was ihr gucken wollt noch oder worüber wir insgesamt mal sprechen sollen.
Jawohl. We love the input.
We love to entertain you.
Ja.
Ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche in 2 Wochen wieder, so wie Liam und Noel. Hand in Hand.
Hand in Hand und vielleicht mit Mikrostativen.
Ne? Vielleicht mit Mikrostativen, okay. So wie Liam und Noel.
Bis dahin ein großer Kuss. Und genießt die Sonne, genießt die schönen Tage. Thomas, danke für diese Session.
Sehr gerne, danke dir.
Und damit sagen wir wie immer, bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Bis bald im Kino.